Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass er sterben würde. Übrigens, heute gibt es keinen typischen Apostelgeschichte 1-2 Text, sondern wir werden uns weiter mit den Abschiedsreden Jesu beschäftigen, aber heute natürlich auch mit dem Geist. Bei den sogenannten Abschiedsreden erklärt Jesus, wie es sein wird, wenn er nicht mehr da ist, wenn er nicht mehr seinen Jüngern zur Verfügung steht. Und in den letzten Wochen ging es ja schon um die Themen Dienen, der Weg zum Glück, Liebe, die Visitenkarte der Christen. Und letzte Woche hat Tillmann über Glaube gesprochen, der das Mittel gegen die Angst ist. Und heute an diesem Pfingstsonntag soll es, wie gesagt, um den Geist gehen, der Geist oder Geist, die Erfüllung mit Liebe und Tatkraft. Wir feiern Pfingsten. Als Jesus ihnen von seinem Abschied erzählt, hatten die Jünger Pfingsten ja noch nicht erlebt. Also sie wussten, dass an diesem 50. Tage sozusagen nach dem Fest, nach dem von uns benannten Osterfest, aber damals war es ja noch ein anderes Fest, auch ein weiteres Fest folgen sollte. Aber sie wussten noch nicht, dass es das Fest des Heiligen Geistes sein wird. Das ist gut, wenn wir das im Kopf behalten, damit wir die eben gehörten Worte Jesu so hören, wie die Jünger sie gehört haben. Nämlich zum einen mit dieser Angst vor der Zukunft. Er ist weg, er wird weg sein. Also diese Bangigkeit, ich mag dieses Wort, ihnen war bang ums Herzen. Und auch mit diesem Gefühl der Hilflosigkeit, das sie schon da umgab. Die Jünger waren verständlicherweise ängstlich und konnten sich gar nicht vorstellen, dass Jesus nicht mehr bei ihnen sein würde. Jesus zeigte ihnen mit diesen Worten einen Weg, wie sie als seine Jünger weiterleben können. Das heißt, er tröstete sie und er machte ihnen jetzt schon Mut. Und er beschreibt ihnen ein Leben, das Raum für Gottes Wirken lässt. Doch bevor Jesus davon spricht, dass er diesen Heiligen Geist zu den Jüngern schickt, beginnt er mit einer Aussage. Und diese Aussage lautet: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben oder Helfer geben, der euch nie verlassen wird. Und nachdem er dann im Laufe der Verse von diesem Kommen des Heiligen Geistes gesprochen hat, schließt er diesen ersten Abschnitt so ab: Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Jesus macht hier klar, es geht in dem, was er jetzt den Jüngern sagt, nicht um all die, die Jesus irgendwie toll, gut, bewundernswert finden. Jesus benutzt ja ein sehr starkes Wort: Wenn ihr mich liebt. Und Johannes spricht in seinem Evangelium nicht nur von der Liebe Jesu zu uns, Jesus liebt dich, sondern auch von unserer Liebe zu Jesus. Christsein heißt also, Jesus zu lieben, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Die Liebe zu Jesus ist somit der Startpunkt oder die Vorbedingung für die Beziehung mit ihm. Es reicht nicht, Jesus nur irgendwie auf Abstand zu folgen, ihn irgendwie als guten Leiter zu feiern, der schlaue Lebensweisheiten irgendwie von sich gegeben hat. Er selbst sagt, dass mit dieser Liebe auch das Halten seiner Gebote verbunden ist. Das griechische Wort terrain bedeutet, dieses Wort halten, bedeutet auch bewahren, achten auf, beobachten, eben halten. Es hat auch den Sinn von meditieren, das heißt sorgfältig beobachten. Und Johannes lädt uns ein, uns in den Geist hineinzuspüren und dadurch zur Liebe fähig zu werden. Mit anderen Worten kann man auch sagen, es geht hier um echte Nachfolge. Aber mehr Vorbedingungen stellt Jesus dann auch nicht. Nur diese eine. Keine weiteren Vorbedingungen. Du musst das können, du musst das tun, du musst das erlebt haben, du musst das. Nein, liebt mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Alle Menschen, die Jesus angenommen haben, die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben und Jesus ihren Herrn nennen, die sind gemeint. Und andere Bibelstellen unterstreichen das. Paulus schreibt es später im Epheserbrief, im Epheser 1, Vers 13 und 14, da sagt er, durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Und ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Er benutzt hier sehr starke Worte, ein Siegel, eine Garantie, sein Eigentum. Das heißt, wenn wir diese Botschaft angenommen haben, alles, was Jesus hier den Jüngern sagt, dann dürfen wir auch das, was er jetzt hier sagt, für uns annehmen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ein Leben, das Raum für Gottes Wirken lässt. Und dieses Leben ist ein Leben, das von dieser Liebe Jesu geprägt ist. Das heißt, mit der Liebe Jesu steht und fällt der Glaube. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal intensiver mit dem Judentum beschäftigt hat. Religiöse Juden haben sehr viele kulturelle Gegenstände, die sie für ihre Feste, aber auch für ihr alltägliches Leben benutzen und die ihnen wichtig sind. Und diese verschiedenen Teile haben alle eine bestimmte Bedeutung, eine Inhaltsschwere. Und eins davon ist die Mesusa. Klaus, Tillmann, Konzi war nicht mit, da war noch Simon Gare mit, aus unserer Gegend. Wir waren vor einigen Jahren in Israel für 7 Tage unterwegs mit allen Pastoren unseres Gemeindebundes. Und dann haben wir auch in verschiedenen Hotels geschlafen, auch in Jerusalem, ein großes Hotel, und es war irgendwie gerade Schabbat und oder der Tag vor Schabbat. Das heißt, bei denen fängt der Schabbat am Freitagabend an und geht bis Samstagabend. Also auf jeden Fall sind wir in diesem Hotel gefahren und an allen Zimmertüren war in der rechten oberen Ecke so etwas, wo wir dachten, was ist das eigentlich? Das ist die sogenannte Mesusa und es bedeutet Türpfosten. Und es bezeichnet eine Schriftkapsel in welcher Form auch immer, am rechten oberen Türpfosten, im oberen Drittel eines Hauses oder einer Wohnung oder sogar in jedem Zimmer, außer Bad, Toilette, Keller, da nicht, aber alle, in denen man theoretisch schlafen könnte, da ist so eine Mesusa am Türpfosten. Und dieses Kästchen enthält ein beschriftetes Pergament. Auf dem steht handschriftlich ein Zitat aus dem Alten Testament, das sogenannte Schma Israel. Es ist das Bekenntnis der Juden. Es steht in 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Und da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Als Jesus später in die Diskussion mit einem Pharisäer ist, da sind sie sich auf jeden Fall einig, dass die Zusammenfassung des Alten Testament heißt, und das wird uns in Lukas 10, Vers 27 wiedergegeben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch Paulus schreibt in diese sehr begabte, charismatisch begabte Gemeinde Korinth, das Hohelied der Liebe, in dem heißt es, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts, nichts, nichts nütze. Und in dem Buch der Offenbarung wird der Gemeinde in Ephesus bescheinigt, dass sie die erste Liebe zu Gott verlassen hat und deshalb wurde ihr keine Zukunft prophezeit. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus ist der Grundpfeiler des Glaubens. Eine kleine Frage zwischendurch, wie steht es mit deiner Liebe zu Jesus? Die tiefe, echte Liebe zu Jesus ist das Entscheidende des Glaubens. Wenn sie verloren geht, dann wird aus der Liebe bloß ein Leben in gesetzlicher Routine. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Liebe zu Jesus? Geist, die Erfüllung mit Liebe. Wie geht es für die Jünger weiter, wenn Jesus nicht mehr da ist? Jesus hat sie doch viel gelehrt, hat ihnen doch Dinge von Gott erzählt. Bricht jetzt alles zusammen, wenn der Meister weg ist? Vielleicht kennt ihr das auch. Nicht nur, wenn ihr irgendwie verlassen werdet, sondern wenn ihr merkt, im Leben läuft es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Neben all den bedrohlichen Krisen rings um uns herum, an denen sich Politik und Wirtschaft zurzeit abarbeiten müssen, springen ja bei uns auch noch die kleinen und großen Alltagssorgen quer. Und oft ist nicht nur die Politik überfordert, sondern wir auch. Und umso mehr ermutigt das, was Jesus in dem Text sagt: Ich muss zwar gehen, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer da sein wird. Quasi ein Ersatz für Jesus. Sein großartiges Versprechen. An der Stelle von Jesus kommt ein anderer Helfer, ein anderer Ratgeber. Die Jünger waren gewohnt, dass Jesus genau wusste, wo es lang geht. Wenn sie eine Frage hatten, wenn er nicht gerade mit einer Gegenfrage geantwortet hat, hat er eine gute Antwort gehabt. Und so ermutigt Jesus sie, indem er sagt: Macht euch keine Sorgen, ich schicke euch einen anderen Helfer. Und das können wir auch für uns annehmen. Wenn wir uns bewusst sind, dass Gott durch seinen Geist bei uns ist, müssen wir uns nicht allein fühlen. Auch wenn wir Gott nicht sehen, verspricht uns Jesus diesen Heiligen Geist. Und er ist nicht nur mal kurz bei uns, sondern er will immer bei uns sein und sogar in uns sein. Wir lesen das in Vers 17. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Ein paar Verse später macht Jesus es noch deutlicher. Vers 23, Jesus erwiderte: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Spinnt man diesen Gedanken weiter, bedeutet das, dass Gott durch den Heiligen Geist alles miterlebt, was wir erleben. Alle Enttäuschungen, aber auch alle Freuden und auch alle Ängste. Wenn uns das bewusst ist, können wir mit vielen Situationen gelassener umgehen und in vielen Situationen gelassener sein. Aber ich denke, es geht euch wie mir. Ihr denkt wahrscheinlich auch nicht pausenlos daran, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Nebengedanke: Er hat Wohnung bei uns genommen. Eine Wohnung, die auch durch den Tod nicht mehr zerstört werden kann. Wie tröstlich. Klammer zu. Ich möchte bei diesem Gedanken in euch oder in mir noch einen Moment stehen bleiben und fragen: Wenn der Heilige Geist in mir ist, was macht er denn da? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich auf das Wort eingehen, das Jesus hier gebraucht. Ein sehr vielschichtiges, ein sehr gehaltvolles Wort, das Wort Parakletos für Heiliger Geist. Also es heißt nicht Heiliger Geist, sondern er nennt den Geist Parakletos. Und dieses Wort bedeutet mehr als nur Helfer. Es bedeutet nämlich auch Tröster. Trost ist eine wunderbare Sache, darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Aber es heißt ebenso auch Beistand oder Fürsprecher oder Anwalt. Der Heilige Geist tröstet, wenn wir uns allein fühlen. Und er ist ein Erinnerer. Er erinnert uns an die Zusagen Gottes. Noch mehr Wir lesen das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16, da sagt Paulus, dass er uns, er gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Also er bestätigt es. Wie gut. Er tritt als Zeuge auf. Das heißt, wenn wir verunsichert sind oder uns von anderen verunsichern lassen oder von anderen verunsichert werden, dann versichert er uns, du bist Gottes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Und der Heilige Geist ist aber auch Anwalt. Er ist sozusagen Rechtsanwalt. Er ist für uns. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal solche Anwaltsfilme guckt oder so. Selbst wenn jemand was Schlimmes verbrochen hat, dann sagt der Anwalt immer, ich will Ihnen nichts Böses. Ich bin für Sie. Und das ist so wichtig zu wissen, dass der Anwalt für uns ist. Heute ist Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, das Fest des Heiligen Geistes. Und viele Menschen können mit dem Heiligen Geist, wie Miri das vorhin auch schon gesagt hat, nur ganz wenig anfangen. Mit Weihnachten und Ostern verbinden die meisten Menschen noch etwas, aber die wenigsten wissen, was da eigentlich an Pfingsten gefeiert wird. Also heute Morgen war auch wieder auf Deutschlandfunk Kultur, wie jeden Sonntagmorgen, wie heißt das noch, was da immer kommt mit den für die Kinder? Kakadu, danke, ja, genau. Genau, und bei Kakadu ging es auch um Pfingstrosen und um Pfingstochsen. Und dann wurden die Rosen und die Ochsen erklärt, was die mit Pfingsten zu tun haben, aber was Pfingsten ist, wurde nicht erklärt. Also das ist echt schade, dass man so alles das Drumherum erklärt, und aber nicht das, worum es eigentlich geht. Es ist wichtig, dass wir über den Heiligen Geist Bescheid wissen, da er der Teil Gottes ist, der uns am nächsten ist. In der Schöpfungsgeschichte wird uns erzählt, dass Gott ganz nah bei den Menschen war. Die Jünger erlebten Jesus ganz nah bei sich. Und heute ist der Heilige Geist der Teil Gottes, der ganz nah bei uns ist. Es gibt viele Dinge, die der Heilige Geist bei uns bewirkt. Ich möchte da gar nicht drauf eingehen, aber wir lesen von den Gaben des Geistes, von den Früchten des Geistes. Er bewirkt Glauben, er hilft zum Leben. In diesem Gespräch mit den Jüngern waren Jesus drei Dinge wichtig. Zum einen die Lehre, der Trost und die Erinnerung. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Ich denke, wer die Bibel verstehen will, braucht Heiligen Geist. Er kann unserem Geist verständlich machen, was Gott meint und was er von uns will. Auch wenn wir nicht gleich die volle Erkenntnis für alles verbuchen können, und auch nach 40 Jahren im Glauben habe ich immer noch Aha-Momente und bin dankbar für solche Momente, und sie werden wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht aufhören. Zum Glück. Wir brauchen Leitung in unseren Alltagsfragen vom Heiligen Geist. Oft gibt es Dinge, in denen wir ratlos sind. In diesen Situationen sind wir auch angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Aber dann ist da der Trost. Ich hatte gesagt, ich komme nochmal auf den Trost zu sprechen, weil ich den so wichtig finde. Der Heilige Geist wird von Jesus Tröster genannt. Ich denke, jeder von uns kennt trostlose Situationen, in denen wir Trost brauchen, die von außen zugeführt wird. Menschen können uns Trost sein, und das ist wichtig, wenn sie einfach nur da sind, zuhören oder still sind und die Hand auf die Schulter legen. Aber Jesus sagt eben auch, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Jackie Robinson hat im Trikot der Brooklyn Dodgers Sportgeschichte geschrieben. Als er am 15. April 1947, ist schon ein bisschen her, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als erster schwarzer Spieler seit 1884 gibt es diese Major League, seit 1884 in einem Team der Major League auflief. Aber als einziger Farbiger hatte er es in dieser höchsten Liga schwer. Das Publikum kritisierte ihn öfter als die weißen Spieler, und er wurde auch oft ausgebuht. Bei einem Spiel machte er einen Fehler und wurde heftigst vom Publikum beschimpft. Er stand völlig gedemütigt auf dem Spielfeld, während das Publikum buhte. Da kam einer seiner Teamkollegen zu ihm, stellte sich neben ihn und legte die Hand auf seine Schulter und schaute ins Publikum. Und auf einmal wurde dieses Publikum ruhig. Später sagte er, dass er diesen Akt der Solidarität, diesen Arm um seine Schulter, gebraucht hat, weil es letztlich seine Karriere gerettet hat und ihn nicht dazu gebracht hat, einfach aufzugeben und sagen, ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Dieser Akt der Solidarität gab ihm Kraft zum Weitermachen. Und Robinson ist später zu einem Symbol für die Rassenintegration amerikanischer Profisports und der amerikanischen Gesellschaft insgesamt geworden. Er wurde in irgendeine Sportler Hall of Fame aufgenommen und die Nummer 42, die er trug, wurde seit 1997, glaube ich, an keinen weiteren Spieler mehr zu seinen Ehren vergeben. Der Heilige Geist ist unser zur Seite Steher, unser in den Arm Nehmer, unser Tröster. Er ist bei uns, wenn wir am Ende sind, und wir dürfen wissen, Gott lässt uns niemals allein. Der Beistand vermittelt uns die bleibende Gegenwart Gottes. Dann noch der Gedanke der Erinnerung. Der Heilige Geist ist auch ein Erinnerer. Er erinnert uns an die Worte Jesu. Und hier ist er mehr als nur eine Gedächtnisstütze. Wenn der Heilige Geist erinnert, dann greift er in unser Gedächtnis ein. Dann prägt er unser Denken. Dann lernen wir, Umstände und Dinge ganz neu zu sehen und auch einzuordnen, zu bewerten. Und dann führt uns Gott zu einem Leben, das Raum für sein Wirken hat. Für die Jünger war es damals ganz wichtig, sich an das zu erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Wenn Jesus nicht mehr da war, hatten sie die Aufgabe, das, was sie gehört haben, ja weiterzugeben, in die Welt zu tragen, wie es heißt. Ein Ergebnis des Erinnerns war, dass sie die Geschichten und die Geschichte von Jesu Leben, Sterben, seiner Himmelfahrt, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt in den Evangelien verfassen konnten. Und auch uns möchte der Heilige Geist an Verse aus der Bibel erinnern. Und so kommen uns manchmal Bibelworte in den Sinn, die uns ermutigen. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit den Senioren und den Lifebase, also Jugend meets Senioren. Und da haben einige davon berichtet, wie Bibelstellen, die ihnen plötzlich gekommen sind, in ihr Leben sozusagen hineingesprochen waren, sie sich daran erinnerten und dass sie genau zur richtigen Zeit im richtigen Moment kommen. So etwas ist, was der Heilige Geist in uns wirken kann. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt und arbeitet, dann führt das auch immer zu einer Veränderung. Neben dem, was Jesus über den Helfer sagt, spricht er eben auch sehr oft von der Liebe und davon, dass Menschen sich nach seinen Worten richten. Ich möchte das zum Schluss an einer Geschichte deutlich machen. In einer ziemlich verkommenen Goldgräberstadt im Wilden Westen kam eines Tages eine Frau an. Völlig erschöpft, krank. Sie legte sich auf den Boden, brachte ein Kind zur Welt und starb. Und einer der Goldgräber erbarmte sich über das Kleine und nahm es zu sich. Doch als er das Kind irgendwo hinlegen wollte, merkte er, oh, es ist hier überall dreckig und unordentlich, irgendwie, es geht doch so nicht. Dieser Dreck, diese Unordnung konnte dieses kleine Wesen nicht aufnehmen, dachte er. Also putzte er seine Stube gründlich, räumte auf. Dann wurde das Kind größer, schaute sich neugierig um. Da fiel dem Alten auf einmal auf, boah, hier ist ja alles rußschwarz und alles irgendwie schmucklos. Er besorgte sich Farbe, strich die Wände neu, holte alte Bilder vom Boden, um seine Stube damit zu schmücken. Als das Kind krabbeln konnte und durch die Tür nach draußen krabbelte, hielt der alte Goldgräber es zurück. Denn der Vorgarten war voller Gestrüpp und Abfall. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auch seinen Vorgarten neu anzulegen und sein Haus von außen zu streichen. Dieses Beispiel des Alten machte Schule und auch die Nachbarn fingen an, ihre Häuser und Gärten herzurichten. Ein kleines Kind war es, das das Leben im ganzen Ort veränderte. Niemand hatte dem Mann aus der Geschichte gesagt, dass er sich ändern müsste. Erst recht hat ihn niemand dazu gezwungen. Er hat gemerkt, dass die Umgebung nicht zu dem Kind passt. Und deshalb wünsche ich uns, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet und dass wir dadurch motiviert werden, uns zu verändern. Das Schöne an den Veränderungen, die der Mann machte, war nicht nur, dass das Kind es schön hatte. Auch der Mann konnte hinterher sein neues Zuhause viel mehr genießen. Er wurde erfüllt mit Liebe und Tatkraft. Und genau das ist Gottes Ziel mit uns. Und deshalb möchte ich mit einem Vers schließen, den Jesus im Anschluss an den heutigen Bibeltext sagt. Kleiner Spoiler für die nächste Predigt von Tillmann am 18.06. Da sagt er in Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich. Du lässt uns nicht allein. Danke für den, der dieses Lied ausgesucht hat.